Hallo und schön, dass ihr wieder bei In Principio eingeschaltet habt. Wie gewohnt bereiten wir uns mit euch gemeinsam auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vor. Mit dieser Folge starten wir aber zugleich auch in die Fastenzeit und gehen gemeinsam biblisch mit euch durch diese besondere österliche Bußzeit. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ich bin auch dabei als Neutestamentlerin Christel Köhler. In der Fastenzeit versuchen viele von uns nochmal neu zu überlegen, was brauche ich wirklich zum Leben, aber was kann ich auch loslassen? Es ist ja eine Zeit auch des nochmal neu sich Einübens in den Verzicht. Manchmal ist das weniger auch das mehr etc. Und trotzdem haben wir gedacht, die Folge zum ersten Fastensonntag muss man eigentlich auf jeden Fall mit dem Wort Festhalten überschreiben. Denn in den drei Texten dieses Sonntags geht es einerseits um die Frage, woran halte ich denn fest, aber auch, was gibt mir ein Fundament? Und wir werden feststellen, es geht um das Gesetz, die Erwählung, an der ich mich festhalte. Es geht um den eigenen Glauben, an dem ich mich festhalte. Es geht aber auch darum, sich an dem festzuhalten, wer man im innersten Kern ist.
Die erste Lesung am kommenden Sonntag wird euch vielleicht etwas überraschen. Vermutlich erwartet ihr doch eher irgendwas mit Thema Umkehr und solchen Sachen. Aber wir sind im Buch Deuteronomium bei dieser großen Abschiedsrede von Mose und er gibt den Israeliten ein Gesetz, das sie einhalten sollen, wenn sie dann ins verheißene Land einziehen. Und das ist ein Gesetz, das im Endeffekt viel besser zu einem Erntedankfest passen würde als zum Anfang der Fastenzeit. Worum geht es? Israel soll von den ersten Früchten, die sie ernten werden im Land, Gott diese Früchte bringen als Erstlingsgabe.
Das Erntedankfest ist hier allerdings eher nochmal der Rahmen um das, was uns für diesen ersten Fastensonntag auch wichtig ist. Ähnlich wie im Buch Exodus im Kapitel 23 ist es da, glaube ich, wird hier in Deuteronomium 26 eben gesagt, wie man mit den ersten Früchten des Landes verfahren soll. Aber es geht bei diesen ersten Früchten des Landes nicht nur um das Darlegen und vor Gott stellen, sondern es geht auch darum, sich selbst nochmal in einer bewussten Haltung vor Gott zu stellen. Und das wird zum Ausdruck gebracht in einem Bekenntnis, dass der Text hier denjenigen, die mit den Erstlingsfrüchten ankommen, in den Mund legt quasi.
Es geht eben nicht um eine rein kultische Handlung, macht das Buch Deuteronomium deutlich, sondern im Zentrum dieser kultischen Handlung des Gebens steht das Bekenntnis. Und das Bekenntnis fängt mit einem sehr, sehr überraschenden Satz an. Vielleicht kannst du dir mal ganz kurz für uns vorlesen, Christel.
Das heißt hier in Vers 5, zweiten Teil, mein Vater war ein heimatloser Aramäer.
Und das ist direkt ein unglaublich starker Kontrast. Denn ein Israelit im verheißenen Land geht zu seinem Gott, bringt die Früchte da und sagt, mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Der Blick geht also zurück in die Vergangenheit und damit auch zu der Frage, wer bin ich denn heute? Ein Israelit im verheißenen Land bekennt im Rückblick in die Vergangenheit, wo er eigentlich herkommt. Und er sagt, mein Vater, mein Ursprung meiner Identität war ein Heimatloser, jemand, der kein Land besaß. Und es war auch kein Israelit, sondern es war ein Aramäer.
Es gibt dann ja so einen kleinen heilsgeschichtlichen Rückblick. Es heißt nämlich, mein Vater, der heimatlose Aramäer, der zog nach Ägypten, er lebte als Fremder mit wenigen. Und dann wurde er zu einem großen und mächtigen Volk. Und dann nochmal die Rettungsgeschichte, die Ägypter behandeln uns schlecht, wir schrien zu Gott, er erhörte uns und führte uns heraus. Also es ist so eine kondensierte Fassung der Rettungs- und Erwählungsgeschichte Israels, die aber beginnt mit, wir waren eigentlich niemand.
Und das Bekenntnis erklärt somit genau, wie man zu jemandem geworden ist. Abraham und alle Erzeltern waren verbunden mit Aram, einem anderen Volk, aus dem sie hinausgezogen sind und dann eben in Ägypten am Anfang des Buches Exodus zu einem Volk wurden. Und immer wieder erklingt ja die Landverheißung, bis sie dann wirklich im Buch Josua verwirklicht wird. Dann wird Israel wirklich sagen können, mein Vater war ein heimatloser Aramäer, aber wir sind heute Israel im verheißenen Land. Und das ganze Bekenntnis sagt dem, der spricht, das sind wir nur aufgrund Gottes Taten. Gott hat gehandelt, Gott hat uns das Land gegeben, Gott hat uns zu dem gemacht, wer wir sind. Unsere ganze Existenz findet ihr Fundament in Gott, in niemand anderem.
Der Text macht das dadurch auch sehr schön deutlich, dass hier immer wieder der Begriff oder die Formulierung vor Gott, vor Gott gestellt, vor Gott gegeben, vor Gott bringen und so weiter formuliert ist. Und dieses vor Gott ist ja nichts anderes am Ende als eine Beziehungsaussage. Israel steht vor Gott, weil Gott Israel zu sich gerufen hat. Und das Bekenntnis ist das, was diese Beziehungsaussage ins Wort bringt. Ich sage, wer ich bin, weil du mich gerufen hast, weil du mir dieses Land schenkst, weil du mich erwählt hast, ein großes Volk zu sein, etc. Und das Bekenntnis ist eigentlich nichts anderes, als zu sagen, das ist die Beziehung, an der ich festhalten will, die du grundgelegt hast.
Und so endet das Bekenntnis auch in der kultischen Handlung wieder. Und siehe, nun bringe ich hier die ersten Erträge von den Früchten des Landes, das du mir gegeben hast. Dieses, das du mir gegeben hast, ist genau dieses wieder. Ich bin, wer ich bin, weil du das gemacht hast. Du hast mir dieses Land gegeben und ich gebe dir davon nun zurück.
Das Festhalten allerdings an so einem Erlebnis, an dem Erlebnis, in das Land hineingerufen worden zu sein, das Land gegeben bekommen zu haben, die Früchte gegeben bekommen zu haben, das scheint nicht ganz so einfach zu sein. Wenn wir jetzt ins Evangelium nämlich springen und da gleich den ersten Vers, der uns wichtig ist, in den Blick nehmen, dann sind wir genau an einer Stelle, wo Jesus einen Vers wieder aus Deuteronomium zitiert, der darauf hinweist, dass das Volk doch ganz schön schnell auch immer wieder vergessen hat, was es eigentlich von Gott geschenkt bekommen hat. Vielleicht steigen wir mal mit dem Vers 12 in Lukas 4 direkt ein.
Genau, der Sprung ist jetzt ein bisschen groß. Wir sind in der großen Versuchungsszene mit Teufel und Jesus. Aber wir bleiben beim Buch Deuteronomium. Da antwortete ihm Jesus, also dem Teufel, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.
Dieser Vers 12, den wir gerade zitiert haben, ist so etwas wie die Quintessenz am Ende des Textes, könnte man sagen. Nochmal zur Einordnung, wir sind im 4. Kapitel, wir befinden uns in der Wüste und es ist aber nicht so, dass Jesus irgendwie zufällig dahin gekommen ist und sich verlaufen hat oder was auch immer, sondern es heißt in Vers 1 ganz klar, so wie es an vielen anderen Stellen im Lukas-Evangelium heißt, erfüllt vom Heiligen Geist, kehrt Jesus vom Jordan zurück, er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt. Das heißt, Jesus, der Sohn Gottes, ist hier nicht einfach irgendwie so unterwegs, sondern er wird gelenkt, geführt, er ist, und das meint der Heilige Geist, immer mit seinem Vater verbunden. Und diese Verbindung zum Vater, die wird in dieser sogenannten Versuchungsgeschichte auf dreierlei Weise auf die Probe gestellt.
Man hat es ja kurz vorher gelesen bei Lukas im 3. Kapitel, dass bei der Taufe das klare Bekenntnis laut wurde, du bist mein geliebter Sohn. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und das wird jetzt sozusagen vom Teufel auf die Probe gestellt, in dreifacher Weise. Was bedeutet das denn, Sohn Gottes sein? Könnte man das jetzt ausdeuten, jetzt aus Leserperspektive? Die Übermacht, er kann alles, was er will, er ist der Allmächtige im Endeffekt.
Vielleicht noch ein Aspekt, bevor wir auf die Versuchung ganz konkret schauen. In Vers 3 heißt es, da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl und so weiter. Eigentlich müsste das stehen, da du ja Gottes Sohn bist. Wichtig für das Verständnis dieser Geschichte ist, der Teufel stellt überhaupt nicht in Frage, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber was er in Frage stellen will oder wo er ihn kitzeln will, ist, ob Jesus bereit ist, angesichts der Versuchungen an dieser Identität, an seiner Beziehung zu Gott festzuhalten. Wenn du doch Gottes Sohn bist, da du ja Gottes Sohn bist, guck doch mal, was alles so geht in der Welt.
Lukas macht da etwas super Spannendes, finde ich. Weil einerseits dieser Titel, Gottes Sohn, der deutet auf eine Machtstellung hin. Gleichzeitig erzählt er uns aber sehr elegant, dass der da geprüft wird, eben ein wahrer Mensch ist. Da kommt diese übermenschliche Szene von 40 Tagen, wo er nichts gegessen hat und nichts getrunken hat. Aber dann, wo bricht denn diese Versuchung auf? In dem Moment, als es Jesus hungert. Es hungerte ihn. Er hat Hunger, durch und durch menschlich. Und dann tritt der Teufel auf und sagt, ja, erste Versuchung, wenn du doch der Gottessohn bist, der Sohn des Allmächtigen, dann mach doch Steine zu Brot. Nutze doch deine Macht. Du musst doch nicht hungern wie der typische Mensch.
Und was passiert? Die Antwort Jesu ist denkbar knapp und beim ersten Mal ist sie auch am knappesten. Jesus antwortet einfach mit einem Schriftzitat, Deuteronomium 8,3. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also er beruft sich auf ja eigentlich die ursprüngliche Beziehungsaussage jetzt wieder aus dem Buch Deuteronomium. Gott und der Mensch, die sind miteinander verbunden und deswegen braucht der Mensch auch mehr als das vermeintlich Körperliche. Er braucht die Beziehung zu Gott, um gut existieren zu können.
Das ist auch wieder sehr, sehr schön gemacht vom Erzähler. Wir lesen ja nur, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. aber der Leser vollendet das Zitat aus dem Buch Deuteronomium automatisch. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von jedem Wort, das Gott spricht. Und was macht Jesus im Folgenden? Immer wieder holt er in den Versuchungen das Wort Gottes aus dem Buch Deuteronomium hervor, um die Versuchung bestehen zu können.
Die zweite Versuchung wird dann schon ein bisschen ausführlicher dargestellt. Hier geht es um das Thema Macht und Herrschaft. Der Teufel führt ihn an einen Punkt, zeigt ihm alle Reiche des Erdkreises und sagt, so, ich gebe dir das alles, ja, ich lege dir das alles zu Füßen, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest.
Die Versuchung der Macht, auch wieder eine typisch menschliche Versuchung einfach, eigentlich, ne? Man strebt nach Macht. Aber der Sohn Gottes giert nicht nach Macht, um es mir jetzt mal ein bisschen plakativ zu sagen, sondern er rettet sich wieder in ein Schriftzitat. Nicht in irgendein Schriftzitat, sondern aus dem Schma Israel, aus Deuteronomium 6, sagt er ganz, ganz klar, auch wenn ich der Sohn Gottes bin, es gibt nur einen wahren Herrn, es gibt nur einen, dem man sich wirklich gegenüber niederwerfen darf. Das ist Gott selbst. Ich lebe aus dieser Beziehung zu Gott, zu nichts anderes, nicht zu Macht und nicht zum Teufel. Also die Symbolik des Bösen.
Und die dritte Versuchung ist dann die, wo es wirklich auch um Leib und Leben nochmal in einer ganz existenziellen Weise geht. Der Teufel fordert ihn auf, sich von der höchsten Zinne quasi des Tempels zu stürzen. Stürz dich herab, weil du doch weißt, Gott befiehlt seinen Engeln, dass sie dich tragen. Ja, das ist irgendwie die Grundszene.
Das ist meine Lieblingsversuchung, weil jetzt tritt der Teufel nämlich als Exeget auf. Bisher war das Wort Gottes immer nur in Jesu Mund. Jetzt fängt aber der Teufel selbst an, die Schrift zu benutzen und verweist hier auf die Psalmen. Seinen Engeln befiehlt er deinetwegen, dich zu behüten. Das steht doch in den Psalmen. Also, wenn es in den Psalmen steht, mach das doch. Stürz dich runter. Jetzt sind wir auch in Jerusalem, im Tempel, ganz zentraler Ort. Stürz dich doch runter und zeig, dass du der Sohn Gottes bist. Die Engel werden dir dienen.
Und jetzt kommen wir an den Vers, den wir eingangs schon zitiert haben. Da antwortete ihm Jesus: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Ein Zitat aus Deuteronomium 6. Wir sind an der Szene, wo das Volk immer wieder murrt, obwohl es doch herausgerufen wird. Und dieser letzte und finale Antwortsatz Jesu aus der Schrift ist der Satz, der nochmal ganz fundamental dahin zurückerinnert. Es ist doch Gott, der Beziehung aufbaut. Es ist doch Gott, der in mich ein Fundament legt. Und es geht nicht darum, dieses Fundament aufzukündigen. Du kannst und du sollst Gott und seine Beziehung zu mir nicht in Frage stellen. Das ist das, was Jesus damit eigentlich deutlich machen will. Und damit auch sagt, ich werde nicht einer von denen, die murren werden, wenn mal die Dinge nicht gut laufen, wenn ich mal 40 Tage hungernd in der Wüste bin, wenn man mir alle möglichen Optionen darlegt. Ich gebe dieses Fundament nicht auf. Mein Bekenntnis ist nicht, dass ich Gottes Sohn bin, sondern weil ich Gottes Sohn bin, werde ich immer festhalten an Gott, an meinem Vater.
Das heißt im Endeffekt, auf alle drei Versuchungen reagiert Jesus Christus mit einem ganz klaren Bekenntnis. Ja, ich bin Gottes Sohn und das heißt, ich bin völlig ausgerichtet auf den einen Gott, auf nichts anderes.
Wenn wir jetzt in den dritten und letzten Text des ersten Fastensonntags springen, in den Römerbrief, ins 10. Kapitel hier, sind wir an einem Text, der zwei Dinge miteinander verbindet, die wir jetzt in den anderen beiden Texten auch schon entdeckt haben. Es geht nämlich um die Frage, was führt eigentlich zu dieser Beziehung zu Gott? Und da haben wir gelernt, es ist ein Rettungshandeln, ein Erwählungshandeln Gottes. Und diese Beziehung braucht immer wieder ein Bekenntnis, ein Festhalten an dem, was mich geprägt hat in Bezug auf Gott. Und damit sind wir schon in der Mitte dieses Textes hier.
Genau, dann sind wir bei den Versen 9 bis 10, die wir vielleicht mal jetzt genauer angucken. In Vers 9 formuliert Paulus das klare Bekenntnis, wahrscheinlich eine Taufformel, die gesprochen wurde. Und das Zitat in Vers 9 geht so. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Herr ist Jesus, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden.
Zwei Aspekte scheinen Paulus hier zum Thema Bekenntnis wichtig zu sein. Das eine ist, was ich im Herzen glaube, was wirklich in mir verankert ist. Und das ist, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Punkt, an dem sich mein Leben ausrichtet. Und das zweite ist aber, das auch irgendwie immer wieder in die Realität zu übersetzen. Und wir werden jetzt gleich sogar merken, ins Wort zu bringen. Das Zweite, was er nämlich sagt, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Es ist nicht nur was ich in mir glaube, sondern was eine Relevanz für mein alltägliches Leben hat, weil ich mich als Geretteter begreifen darf und das auch erlebe in meinem täglichen Tun.
Und da ergibt sich ja eine schöne Linie aus den letzten Sonntagen, wo wir uns so intensiv mit dem ersten Korintherbrief beschäftigt haben und der Auferstehung, der Relevanz der Auferstehung für unseren Glauben und für den Glauben der Gemeinde. Dass man eben, wenn man an diese Auferstehung glaubt, glaubt man an einen Gott, der den Menschen retten möchte und auch uns retten wird. Und dann bei der Argumentation von Paulus folgt es am Sonntag der Vers 10. Denn mit dem Herzen glaubt man und das führt zur Gerechtigkeit. Und mit dem Mund bekennt man und das führt zur Rettung.
Es geht einmal darum, dass man etwas in sich trägt, das, was man im Herzen hat. Das führt dann zu Gerechtigkeit. Das ist also das, wie es tatsächlich auch sich in Handlungen und Haltungen ausdrückt. Und es geht um den Mund, mit dem man bekennt und das führt zur Rettung. Das heißt, es geht darum, dass es nicht nur eben im Innerlichen stattfindet, sondern dass es auch immer wieder nach außen dringt. Wir hatten am letzten Sonntag noch das, dass der Mund überfließt von das, was im Herzen ist. Es ist im Prinzip hier eine logische Folge davon. Es geht darum, das, was ich erlebt habe, nach außen hin zu bekennen und dass dieses Bekenntnis und Weitersagen eben auch etwas ist, was meine Rettung nochmal sichtbar macht, weil ich auch andere mit hineinnehmen will in das, was ich selber an Beziehung und an Erlösungstat erlebt habe.
Zum Abschluss will ich nochmal einen kurzen Blick auf die drei Texte werfen und nochmal ganz kurz mit euch gemeinsam überlegen, was bedeutet dieses Bekenntnis denn? Wir haben in der ersten Lesung ein Bekenntnis, das in die Vergangenheit weit zurückblickt, um zu verstehen, wer bin ich im Jetzt? Wer ist dieser Israelit, der da steht? Also mein Bekenntnis zu meiner Identität in dem Falle läuft darauf hinzu, ich bin, wer ich bin, ganz aufgrund der Gnade Gottes, aufgrund des Handelns Gottes. Diese Identitätsfrage hatten wir auch beim Evangelium aufgeworfen. Jesus Christus reagiert oder antwortet auf die Versuchung mit Schriftzitaten, die immer wieder definieren, wer ist. Er ist eine Person, die ganz und gar auf Gott ausgerichtet ist. Und die zweite Lesung gibt uns auch wieder ein Bekenntnis, nun zu Jesus Christus, in dem wir erkennen, was wir glauben. Unser Bekenntnis zu diesem Glauben definiert auch, wer wir sind. Wir sind Menschen, die glauben an die Auferstehung. Wir sind Menschen, die glauben, dass wir mit unserem Herzen zur Gerechtigkeit gelangen können. Wir sind Menschen, die mit dem Mund bekennen, dass Rettung in Gott möglich ist. Wir sind also Menschen, die in dem Bekenntnis von Herz und mit Mund sagen können, wir sind auf Gott ausgerichtet. Und das ist doch ganz passend eigentlich für den Anfang der Fastenzeit, eine Zeit des Loslassens, wie wir am Anfang gesagt haben, dass wir sagen, wir lassen vielleicht einiges los, wir sagen vielleicht einigem ab, aber es gibt eben dieses eine, an dem wir unbedingt festhalten, zu dem wir immer wieder umkehren, zu unserer Beziehung zu Gott, also zu Gott selbst.
Wenn ich jetzt meinen Vers für die kommende Woche dazulege, dann noch den Vers, der das auch ganz das Ganze nochmal in einen größeren Kontext vielleicht hier reinsetzt. Denn in Vers 12 im Römerbrief heißt es, denn darin, also in diesem Bekenntnis, gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn alle haben denselben Herrn. Aus seinem Reichtum beschenkt er alle, die ihn anrufen. Wir haben hier sehr viel individuelles Bekenntnis erlebt in den Texten. Hier im Römerbrief macht es aber nochmal deutlich, dass so unterschiedlich wir vielleicht unser Bekenntnis formulieren, es aber doch uns miteinander verbindet, weil es ausgerichtet ist auf Gott und weil es ein Bekenntnis ist, was darin begründet ist, dass wir zuallererst etwas von Gott geschenkt bekommen haben.
Mir ist jetzt beim Besprechen des Textes irgendwie nochmal deutlich geworden, was ich normalerweise nicht mit dem Begriff des Bekenntnisses zusammenbringen würde, was aber eigentlich logisch ist. Bekenntnis ist ja nicht nur etwas, was ich sage, etwas, wo ich sage, ich richte mich daran aus und verkünde das, sondern ein Bekenntnis ist ja zutiefst auch der Glaube, und das drückt sich in Vers 11 aus, dass der, der glaubt, nicht zugrunde gehen wird. Ein Zitat aus Jesaja, wunderbar. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Das Bekenntnis ist diese absolute Bejahung der Beziehung, die eben stärker ist als der Tod und stärker als alles Unheil, was es in der Welt gibt. Und das ist ein unglaublich schöner Gedanke für mich am Anfang der Fastenzeit, der motiviert zur Umkehr, der motiviert zur Gerechtigkeit, der motiviert darauf, dass unsere Klagen zu Gott vordringen können und diese Welt anders sein kann.
Jetzt sind wir also richtig in die Fastenzeit gestartet. Wie immer gilt die herzliche Einladung, dass ihr unten in den Shownotes noch einmal auch in die ausführlichen Kommentierungen rüberspringen könnt und auch mal entdeckt, was es auch noch weiteres in diesen Texten zu entdecken und zu lesen gibt, jenseits von dem, was wir heute als Linie besprochen haben.
Wie am Anfang der Folge gesagt, wir freuen uns, gemeinsam mit euch nun durch diese Fastenzeit durchzugehen und wir wünschen euch viel Freude beim Bibelentdecken.